Ja, das Alte hat ja auch was Positives. Da lernt man jeden Sonntag neue Lieder. Weil die, wo wir heute gesungen haben, wir kennen die gar nicht. Haben wir die schon mal gesungen? Oder geht's los bei mir? Ja, wahrscheinlich. Ja. Mal, wenn du jetzt Auto wärst, Karl, und darfst zur Werkstatt fahren, ich weiß nicht, was der Mechaniker sagen darf. Du hast alles ausgewechselt gehört und gericht und Schrottplatz. Gut, dass es bei uns anders ist. Ja, wir haben ein schwieriges Thema heute. Haben wir auch ein bisschen beschäftigt. Wenn wir als Familie im Film schauen, dann ist beim Samuel immer so, dass er dann, der ist so total, also der reagiert so emotional und hat dann Angst und versteckt sich dann hinter dem Monitor und dann schaut er wieder so Vierer, wie wenn sozusagen das irgendwie ihn retten würde, dass er sich dahinter versteckt, aber dann sagen wir immer, na, wir wissen, der Film, der hat ein Happy End, brauchst du gar nicht fürchten, auch wenn das beängstigend ist mittendrin, wenn man bei einer fünfteiligen Fernsehserie weiß, dass am Ende alles gut wird, dann ist ja ein Problem im dritten Teil nicht so tragisch. Und so ist es auch beim Teufel, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, ist es für uns Trost und Hilfe. Die Schrift hat da sehr viel drüber zu sagen, über den Feind Gottes. Es beginnt im ersten Buch Mose und endet in der Offenbarung, im 20. Kapitel. Ein Bibelvers, den ich ganz gewaltig finde, der lautet am Ende vom Römerbrief: Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße zertreten in Kürze. Das ist schon ein sehr gewaltiges Wort. Und es ist wunderbar zu lesen, dass bereits in 1. Mose 3 steht, dass der Nachkomme der Frau, das ist der Christus, dass er den Kopf der Schlange zertreten wird. Schon ganz am Anfang ist es ausgesagt, wie die Geschichte ausgeht. Und wir ahnen, dass die Zeit sich naht, dass Christus wiederkommt. Ich bin überzeugt, die Leute im Zweiten Weltkrieg, die haben das auch so gedacht, dass es jetzt nicht mehr lang dauern kann. Es sind schon wieder fast 100 Jahre vorbei, aber irgendwo so, was wir so erspüren, denken wir uns, ja, in jedem Fall sind wir in Riesenschritten unterwegs zum Ende, dass der Herr kommt und dann wird geschehen, was geschrieben steht, der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Feuersee, in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren und sie werden gequält werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist dann das letzte Ende nach dem tausendjährigen Reich. Und bemerkenswert ist in Offenbarung 20, Vers 2, da wird der Satan, der Drache, das ist der Teufel, der wird gepackt von einem großen Engel und im Abgrund verschlossen. Man kann sich nicht dagegen wehren. Der Engel, der ihn packt und sozusagen einsperrt, der ist stärker. Weil Gott letztendlich regiert und entscheidet. Jesus ist der Sieger. Und in Offenbarung 19, da haben wir ein viermaliges Halleluja. Und es ist nicht nur ein leises, ein Flüster-Halleluja, sondern da steht, dass in Offenbarung 19, Vers 1, ich hörte etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach, jetzt könnt ihr mal ganz laut schreien, das soll ihr aufwacht, Halleluja! In Vers 3, sie sprachen zum zweiten Mal, Halleluja! Ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Das ist ein Siegesruf, ein Lob Gottes für den Sieg über alles Böse. Das haben wir viermal im 19. Kapitel. Also Jubel und Freude darüber, dass der Teufel und all das Böse besiegt wird. Das ist noch zukünftig, das 19. Kapitel hier. Also Jubel ist geboten und angesagt. Und da schon als Freude, die noch vor uns liegt. Das Böse wird besiegt. Und gleichzeitig müssen wir, wenn wir über die himmlischen Mächte reden, vorsichtig sein. Das hat mich mal sehr beeindruckt. Im Judasbrief hat mich das Wort so irgendwie getroffen, weil in unserer Gesellschaft es auch sehr selbstverständlich ist, dass man über den Teufel Witze macht oder über die Mächte oder die Dämonen lästert. Und im Judasbrief heißt es, dass es Leute gibt, die lästern alles, wovon sie nichts verstehen. Judas, Vers 8. Sie verachten jede Herrschaft und lästern himmlische Mächte. Und jetzt schaut mal den Kontrast an. Der größte Engel, zumindest von seiner Kategorie, ist Michael. Das ist der Anführer der Engelsheere. Und in Vers 9 lesen wir, als Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Also sogar nicht einmal Michael im Himmel hat irgendwie ein lästerliches Wort über den Teufel sich gewagt zu sagen. Und ich glaube tatsächlich, wir haben wenig Ahnung davon, wie mächtig das Wesen Satan ist, wer er ist und wie groß diese Engelsmächte sind. In Daniel Kapitel 10, also wir haben halt einige Stellen, die ich nicht immer alle sage, aber vielleicht will es jemand mitschreiben. In Daniel 10, da ist der Daniel am Beten und Ringen, er will Antwort von Gott haben für ihr Problem und dann kommt ein Engelsfürst zu ihm und er sagt in Vers 13, der Engelfürst des Königreichs Persien, also irgendein dämonischer Engelsfürst, hat mir 21 Tage widerstanden und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf. Also da tobt irgendwie unsichtbar, wir sagen, wir müssen jetzt mal auf der Terrasse trinken, mal einen Cappuccino oder gehen wir in die Eisdiele und da toben Mächte und Kämpfe in der unsichtbaren Welt, von denen wir keine Ahnung haben, weil es uns nicht ausmalen können. Es gibt zwei längere Abschnitte im Alten Testament, in Hesekiel und in Jesaja, die wahrscheinlich von Satan sprechen. Sie sprechen eigentlich vom König von Tyrus und von dem König von Babylon, aber doch geht der Text darüber hinaus. Man merkt beim Lesen, es kann nicht mehr um einen Menschen gehen und viele Bibelausleger sind sich da auch einig. Man lernt es in der Bibelschule, Jesaja 14 und Hesekiel 28, also 2x14 ist 28, so merkt man sich das. Da sind zwar so Abschnitte, die wahrscheinlich über den Teufel reden, über das, was er gewesen ist und was aus ihm geworden ist. Und ich lese Hesekiel 28. Ab Vers 13. Hesekiel 28, ab Vers 13. In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarda, Topaz, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tage, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Unrecht gefunden wurde. Also da geht es um ein Wesen, das schon im Garten Eden war und unglaubliche Herrlichkeit hatte. Und jetzt ergänzt man noch den Text durch den anderen Abschnitt, durch Jesaja 14. Auch ab Vers 12, also Jesaja 14, Vers 12, Hesekiel 28, Vers 12, so kann man sich das merken. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Also es ist wahrscheinlich, dass diese Texte über Satan reden, wer er gewesen ist. Er wird der Cherub genannt. Das ist eine Art von Engel, die Cherubim, die bewachen die Bundeslade. Das sind die goldenen Engel, die im Tempel über der Lade wachen und die sozusagen den Thron Gottes umgeben, ihn anbeten, wie wir es in alttestamentlichen Stellen sehen. Und wahrscheinlich war der Satan der oberste der Cherubim, also ein besonderer, besonders schöner, strahlender, glänzender, geschmückter Engel, bis sich Unrecht an dir fand, bis zu dem Punkt. Und da sehen wir sozusagen, wie der Fall Satan sich vollzogen hat, dass Missetat an ihm gefunden worden ist. Und ich denke, es ist wie bei uns Menschen, es gibt im Himmel die Möglichkeit, sich von Gott zu entfernen. Jeder Mensch kann sich frei entscheiden, mehr oder weniger frei. Satan ist auch ein Geschöpf Gottes mit einer eigenen Persönlichkeit und einem freien Willen. Und es wurde Unrecht an ihm gefunden. Bei mir auf Station, da ist so, alle 24 oder 28 Patienten, die umgeben mich den ganzen Tag. Also, die sind immer da. Ja. Das ist bei meinen Kindern nicht der Fall. Kaum ist schön draußen oder irgendwas los, dann sind die sofort aus dem Haus. Aber meine Patienten, die sind immer da. Wahrscheinlich lieben sie mich besonders. Na, es liegt daran, dass ich den Schlüssel besitze. Und wenn aufgeschlossen werden würde nachts, und da würde ich einfach sagen, jetzt sperren wir alle Türen auf und wir warten mal 10 Stunden bis morgen zum Frühstück, da würde es mich interessieren, wer noch da wäre. Und so ist es auch bei uns Menschen. Die Freiheit ist irgendwie nötig, um tatsächlich zu erkennen, wo ist Liebe und wo zieht es einen hin, wo will man sein. In Elberfelder heißt es in Jesaja 14, Vers 12, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Also da kommt das Wort Luzifer her aus der lateinischen Vulgata, der Morgenstern. Luzifer, den Namen kennen wir ja für den Teufel. Und sich von Gott abzuwenden, heißt sich von dem Guten und Schönen abzuwenden. Menschen ohne Gott, die bleiben zurück in Kälte und Bosheit und Hass und Lieblosigkeit und Stolz. Und in der unsichtbaren Welt ist es genauso, denke ich mir, stelle ich mir vor. Oder können wir erkennen in der Schrift. Es gibt unter Menschen Engel und Teufel, sagen wir manchmal so, und in der unsichtbaren Welt tatsächlich Engel und Teufel, oder böse Geister oder Dämonen, wie wir sie nennen wollen. Und der Satan ist der oberste der Dämonen. Im Neuen Testament habe ich 16 verschiedene Namen gefunden für den Teufel. Er wird Satan genannt, also die griechischen Wörter erwähne ich manchmal. Satanas, das ist der Gegner, der Widersacher. Jesus sagt, geh weg von mir, Satanas. Der Teufel, der Diabolos. Dia und Ballo, die zwei griechischen Worte für durch und werfen, also durcheinander bringen, alles irgendwie in Unordnung hinterlassen. Der Diabolos. Der Versucher, 1. Timotheus 3, Vers 5, das andere war Johannes 8, 44. Der Verkläger der Brüder, der Widersacher, das bedeutet der Gegner in einem Rechtsstreit, der die ganze Zeit uns anklagt und uns zu Fall bringen will. 1. Petrus 5, Vers 8, steht dieses Wort Antidikos, von gegen und Recht. Der Vater der Lüge, der Menschenmörder, der Drache, die Schlange, der Böse, 1. Johannes 2, 14 und 1. Johannes 5, Vers 18. Das sind einige seiner Namen. Und seine Namen und Titel beschreiben einfach, was er ist und tut. Der Müller, der malt das Mehl und der Bäcker, der backt das Brot und der nicht der Ultes, sondern der Bäcker backt das Brot und es gibt sonst noch alle Namen, haben irgendeinen Ausdruck. Und er tut diese Dinge: verführen, versuchen, verdrehen, morden, lügen, töten, verschlingen, verklagen, verhindern. Ich habe darüber nachgedacht, also wenn man so ein Wesen ist, das sich abgewandt hat von Gott, wahrscheinlich bleibt einfach nur noch das Gegenteil übrig, was Gott ist. Und jetzt hat er einfach auch Ziele, aber andere Ziele bevor. Seine Ziele sind jetzt, möglichst viele mitzureißen in den Feuersee. Das wird sein erstes Ziel sein. Möglichst viele Menschen in den Feuersee mitzureißen, mitzunehmen, zu beweisen, dass es niemanden gibt, der Gott liebt. Was er auch beim Hiob versucht hat, zu beweisen, dass unsere Liebe nur an den Wohltaten liegt, dass wir Gott nur lieben, weil es uns so gut geht. Der Hiob hat bewiesen, dass es anders ist, dass es andere Menschen gibt und wir sollen es auch beweisen. Ja, der Teufel, der kämpft 24/7, also ständig, beständig, gegen uns an, gegen den Sohn Gottes, gegen seine Gemeinde, gegen das Volk Israel. Bei der Geschichte der Staatsgründung Israels, da hinten, da gibt es eine ganze Reihe von Büchern, weil ich mir so auf dem Israel-Trip war. Da war es so faszinierend, wie die Engländer, die waren die Besatzungsmacht in Israel, haben praktisch die ganze Zeit für Frieden gesorgt, ziemlich lange, also ich glaube 50 Jahre oder länger waren Engländer sozusagen da die Besatzungsmacht. Und dann an dem letzten Tag, da haben sie die Fahne dann eingezogen und dann haben sie so sozusagen abmarschiert und dann hat der Offizier, ist dann auch zu seinem Rabbi, hat ihm so einen Schlüssel übergeben von so einem Tor in Jerusalem. Und die anderen haben schon die ganze Zeit mit den Waffen gerasselt, weil in dem Augenblick, wo die Besatzungsmacht weg ist, haben 7 Nationen also sozusagen gemeinsame Sache gemacht und versucht, das Volk Israel dann auszulöschen. Ja, wie so ständiger: jetzt haben wir es gleich, jetzt können wir es endlich fertig machen, das Volk Gottes. Wir haben es nicht geschafft, bis heute nicht, aber der Kampf tobt geistlich in der Gemeinde zuerst. Dann schauen wir in den Nachrichten an, jetzt war gerade wieder der Gaza-Krieg wieder ausgebrochen. Tatsächlich vor unseren Augen das Gleiche, nur in echt. Der Teufel schläft nicht, er wird nicht müde, er hört nicht auf. Er hört nicht auf. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Seine Rechte an Gottes Seite hat er verspielt. Trotzdem, und das ist irgendwie so eine erstaunliche Sache, trotzdem hat der Teufel Raum zum Wirken. Sogar, also ich wage es gar nicht zu sagen, weil es man nicht vorstellen kann, aber in der Schrift gibt es mehrere Stellen, 3, die zeigen, dass der Teufel auch noch Zugang in den Himmel hat. Es ist nicht mehr sozusagen sein, er bewegt sich nicht mehr in Gottes Gegenwart und übt den Dienst aus, den er getan hat, aber irgendwie hat er noch Zugang. Im Hiob lesen wir 2 davon. Es begab sich eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Stellen wir uns das vor. In Sacharja Kapitel 3. Er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Und ihr wisst mal aus der Schrift, der Teufel verklagt die Brüder Tag und Nacht. Also diese Rolle als Ankläger und sozusagen seine Gegenwart, wahrscheinlich zeitlich begrenzt, oder ich weiß es nicht, im Himmel, ist schon irgendwie erstaunlich, dass Gott ihm diesen Raum noch gibt. Und erst in Offenbarung Kapitel 12, erst in Offenbarung 12, also ich verstehe das so, das ist sozusagen eine chronologische Abfolge von Ereignissen, es gibt zwar so Wiederholungen, aber da steht: Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen, wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Weil es nämlich in Vers 8 heißt, das Lamm, Entschuldigung, der Der Michael, es ist ein brandneuer Kampf im Himmel, Vers 7. Michael, seine Engel kämpften gegen den Drachen, der Drache kämpfte in seine Engel und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange. Also da gibt es einen Punkt, der meiner Meinung nach in der Zukunft liegt. Da wird endgültig der Satan hinausgeschmissen und dann gibt es sozusagen, weil sein Raum sich so begrenzt, nur noch auf diese Erde, dann tobt er halt umso mächtiger. Er hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Das liegt vor uns, so denke ich. Also die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir sind mittendrin in diesem Kampf und versuchen sozusagen unsere Rolle gut zu meistern. Satans Raum zum Wirken ist jetzt diese Welt. Er heißt in Johannes 12, Vers 31, Jesus sagt, es wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Er nennt den Teufel hier Fürst dieser Welt. In Epheser 2 lernen wir, dass der Mächtige in der Luft herrscht. In 2. Korinther 4, Vers 4 nennt Paulus den Teufel den Gott dieser Welt, der den Ungläubigen den Sinn verblendet hat, sodass sie den herrlichen Glanz des Evangeliums nicht erkennen können. Das ist sein Werk, die Leute abzuhalten vom Evangelium. Denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Jesu Christi. Die Möglichkeiten des Teufels, die sind so umfassend auf dieser Erde, das ist kaum zu glauben. Er bietet dem Herrn Jesus alle Reiche dieser Welt an und sagt zu Jesus, mir sind sie übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Also der Teufel, der kann die ganzen Mächte und Reichtümer dieser Welt verwalten. Ich habe gelesen von der Rockgruppe Van Halen, also ich hoffe, kennst du nicht. Der Johann wird sie kennen, das war bestimmt immer so eine seiner Lieblingsbands wahrscheinlich. Die sind immer so ein bisschen dahin gedümpelt, aber ich habe gelesen, dieses Lied Jump, also das war eins von meinen Lieblingsliedern früher war, das haben die so ganz bewusst dem Teufel gewidmet und das war einer Durchbruch. Das war einer Durchbruch. Also man kann richtig mit dem Teufel Karriere machen, wenn man will. Muss halt die Kosten tragen. Also du landest mit ihm im Feuersee, das ist ja keine Frage. Und die Verführung und die Kraft des Teufels, die ist so gewaltig. Wir haben vor kurzem schon mal darüber geredet. Ich sehe nichts mehr an, ich glaube, ich brauche eine Brille. Ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Da geht es jetzt um das Tier, das ist sozusagen die Marionette des Satans. Manchmal kann man es gar nicht so unterscheiden. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an. Alle, die auf Erden wohnen, beten es an. Alle? Jetzt muss man wissen, dass der Ausdruck, alle, die auf Erden wohnen, das ist eine Offenbarung, meint das die Ungläubigen, die im Himmel wohnen, die auf Erden wohnen. Und da steht ja dann also im nächsten Vers, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Also unsere Namen sind ja im Lebensbuch des Lammes eingeschrieben. Also wir sind hier nicht gemeint. Der Teufel, der kann uns nicht überwältigen. Weil wir zu dem Lamm gehören, weil wir zu Jesus gehören. Jesus ist ja der Schöpfer vom Teufel. Als ursprünglichen Engel hat ja Jesus den Luzifer erschaffen. Also hat er die Macht über ihn. Das ist keine Frage. Umso erstaunlicher, dass er sich als Mensch bewusst der Versuchung aussetzt und sich dem Teufel irgendwie ausliefert. 40 Tage in der Wüste, das ist ja gewaltig. Die Angriffe des Teufels waren ja nicht mit 40 Tagen beendet, die waren nur pausiert für kurze Zeit. Die sind ja bis zum Kreuz gegangen. Ja, wenn wir zu Jesus gehören, brauchen wir den Teufel nicht zu fürchten. Der in euch ist, sagt Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der ist stärker. Der Heilige Geist uns bewohnt, wie wir Tempel Gottes sind. Was möchte der Teufel an uns für Anrecht haben? Was aus Gott geboren ist, heißt in 1. Johannes 5, Vers 18, den tastet der Böse nicht an. Kann es nicht mehr ergreifen. Den tastet der Böse nicht an. Der Teufel verklagt uns Tag und Nacht. Also ich habe das nirgends gelesen, ich habe es selbst erfunden, wahrscheinlich ist es aber auch wahr. Ich traue mir zu sagen, dass wenn der Teufel uns anklagt vor Gott, dass er oft die Wahrheit sagt. Das glaube ich. Da wenn der Teufel mich oft verklagt über meine Sünde, dann sagt er oft die Wahrheit, bestimmt. Gott, der Teufel braucht Gott nicht anlügen, wenn er uns verklagt. Aber wie wunderbar, dass wir einen Fürsprecher haben, einen Verteidiger, einen Anwalt, der genauso Tag und Nacht ohne Aufhören für uns einsteht. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist unser Anwalt, unser Paraklet. Es geht um Jesus. Daher kann er auch für immer retten, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Hebräer 7, 25 war es. Und dann Römer Kapitel 8, Vers 34. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Der Jesus, der tritt beständig, ununterbrochen zur Rechten Gottes für uns ein. Und so bleiben die Anklagen des Satans, die Wahrheit sind, die sind nicht einfach, lösen sie nicht in Luft auf. Aber der Herr Jesus hat ja für jede dieser Sünden, die dort angeklagt werden, bereits am Kreuz bezahlt. Und er wendet es beständig auf uns an, sodass sozusagen es ausgeglichen wird. Wo würden wir bleiben? Hätten wir Jesus nicht, wenn der Teufel uns verklagt vor Gott. Hilfe, Hilfe. Wir haben hoffnungslos verloren, also ihr auf alle Fälle. Also was mich sehr gestärkt hat im Glauben, das war ein Erlebnis und ich denke nicht, dass es jeder erlebt oder jeder erleben muss. Ich brauche es auch nicht nochmal erleben, weil es so einschneidend war, aber ich habe es ja schon mal, glaube ich, erzählt. Da war eine junge Frau bei uns in der Psychiatrie und ich denke, das war mehr als offensichtlich, dass sie dämonisch besessen war. Oder ja, war, weil sie es nicht mehr ist. Und meine Kollegen haben sie schon aus dem Staub gemacht, als sie getobt hat im Zimmer. Das heißt, aus dem Staub gemacht, das darf ich nicht sagen, aber es ist einfach so, man kann da nichts machen. Du hörst einen Schrei und dann gehst du in das Zimmer ein und dann ist alles voller Blumen und Wasser und alles ist irgendwie durcheinander geschmissen, alles schwimmt am Boden. Die kann innerhalb von 30 Sekunden das Zimmer verwüsten, das hast du noch nicht gesehen. Und ich gehe da rein, denke, der Herr hat so geführt, die anderen Kollegen sind weggegangen, Putzzeug holen, weiß ich nicht mehr. Und da steht die junge Frau von mir, sie knurrt und faucht wie ein Tier, redet mit fremder Stimme, furchtbare, obszöne Worte hat es mir entgegengeschmissen, verdorbene Worte, das war ganz schlimm, grausam. Und so geknurrt wie ein Löwe. Und ich habe vor mir so einen Frieden gehabt und so eine Ruhe und überhaupt keine Angst. Und ich gehe zu ihr ganz nah an, sie an ihr Gesicht, so nah bin an ihr Gesicht rangegangen und habe sie gesagt, du kannst mir nichts tun, weil Jesus Christus ist stärker. Und ich habe so eine Gänsehaut gehabt. Aber sie hat mir nichts zu erkennen. Das war Wahnsinn. Ich sag's euch. Jesus ist der Herr. Ich habe mir die ganze Zeit hinter dem Namen Jesus versteckt. Also, ich habe gar nicht aufgehört, von Jesus zu reden. Was hätte ich denn selber sagen sollen? Was möchtest du da behaupten? Ich bin vielleicht der Franz Silbereisen. Ja. Dann hätte er wahrscheinlich gesagt, bist du der Bruder von Florian? Das war in der Apostelgeschichte so. Da waren so Juden, die waren so begeistert von Paulus, wie er immer die Dämonen ausgetrieben hat. Es waren 7 Brüder und die haben sich gedacht, also was der kann, das können wir auch. Und dann sind sie so rumgezogen und haben also versucht, die Dämonen auszutreiben. Und die haben immer gesagt zu den Dämonen, wir bedrohen euch im Namen des Jesus, den Paulus predigt. Also so wie wenn sie so aus vom Hörensagen hören dann. Apostelgeschichte 19. Und es waren 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und dann hat es sauber erwischt. Sie sind schwer verletzt und knockert und verprügelt worden von dem Dämon und haben davonlaufen müssen. Also wir haben nichts auszurichten gegen die unsichtbare Welt, nur Jesus kann uns davor bewahren. Keine Angst zu haben. Übrigens ist es so schön, ich habe immer wieder mit dieser Frau gebetet und jetzt hat es irgendwie daher so geführt, dass sie sozusagen jetzt in meinem Kofen ist, weil ich jetzt auch in meinem Kofen bin. Und wir haben uns öfters jetzt im Garten schon über den Weg gelaufen und sie kommt dann zu mir und sagt, Franz, darf ich dich umarmen? Und darf man ja nicht bei Corona. Und dann schauen die anderen immer ganz komisch. Und dann nehmen sie mir in den Arm und dann gehen sie wieder weiter. Also, das ist irgendwie toll. Keine Angst zu haben bedeutet aber nicht, dass wir unvorsichtig sein dürfen. Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Wir haben im 4. Mose 3 lange Kapitel, die darüber sprechen, dass ein böser König mit einem korrupten Propheten versucht hat, dem Volk Israel Schaden zuzufügen, dass Gott irgendwie das Volk bestraft und sie wollten es verfluchen. Das ist die Geschichte von Bileam. Das ist sehr wichtig, dass man die kennt oder die Strategie von Bileam kennt. Denn der Bileam konnte das Volk Gottes nicht verfluchen. Ein ungerechtfertigter Fluch trifft nicht ein, aus den Sprüchen. Aber vergessen welche Stelle. Und so hat der Bileam, er musste passen, 4. Mose 22, 23, 24, er musste passen, er konnte das Volk Gottes nicht verfluchen, aber im 25. Kapitel kommt dann der Zorn Gottes über das Volk Israel. Da denkst du, hä? Das ist doch geschafft. Und wir wissen mal aus der Geschichte sozusagen, wie der Bileam das geschafft hat. Wie es trotzdem geschafft hat. Und das ist nicht so eine alttestamentliche Geschichte, sondern in Offenbarung Kapitel 2, wenn es um die Sendschreiben für die Gemeinde geht, kommt der Bileam wieder vor. Weil der Bileam ist ein Prototyp von Gefahr und von Bedrohung für das Volk Gottes, grundsätzlich auch für uns als Gemeinde. Und der Herr sagt hier zu der Gemeinde in Pergamon, einiges habe ich gegen dich, du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hat er es geschafft. Der Bileam hat dem König den Rat gegeben, versucht doch, dass das Volk Israel in Unzucht fällt und in Götzen ist, weil dann wird Gott sie strafen. Und er hat es auch geschafft. 24.000 Tote oder 27.000 Tote hat es gegeben in der Geschichte im 4. Mose. Also der Teufel, der ist sehr listig. Und wenn das in unserer Gemeinde geschieht, und wir haben ja gesehen im Studium von Offenbarung, dass verschiedene Gefahren für die Gemeinde gibt, dann müssen wir da aufpassen, dass in unseren Reihen sozusagen keine Verführung zu Götzendienst und Unzucht aufkommt oder solche Leute sich nicht einschleichen können. Der Teufel schickt solche Leute vorbei. Er ist so schlau. 2. Korinther 2, Vers 10, da sagt der Paulus, Vers 10 und Vers 11, uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Es geht darum, dass wenn jemand nicht vergeben kann, nicht vergibt, dass er irgendwie dem Teufel Raum schafft. Dass er den Fuß in die Gemeinde hineinbekommt. Und der Paulus sagt, wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es vergeben um euretwillen vor Christi Angesicht, damit wir nicht überlistet oder übervorteilt werden vom Satan. Uns ist wohl bewusst, was er im Sinn hat. Also der schleicht sich im Ei und hat schlaue Strategien, wie er uns sozusagen zu Fall bringt, wenn wir nicht dem Wort Gottes entsprechend handeln. Es ist kein Wunder. Also er redet hier von falschen Aposteln in der Gemeinde, von betrügerischen Arbeitern, die sich verstellen als Apostel Christi. Das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. 2. Korinther 10, Vers 12. Und der Jesus macht es uns vor. Der Jesus macht uns das sehr klar vor in Matthäus 4 und Lukas 4, wie wir die Anschläge des Satans überleben, über die Versuchungen überwinden. Jesus hat sich 40 Tage mit dem Satan in der Wüste auseinandergesetzt. Und wie hat er gesiegt? Bitte? Mit dem Wort Gottes hat er gesiegt, mit dem Schwert des Geistes, genau. Selbst der, der das Wort Gottes gegeben hat und dann Mensch geworden ist, hat sich unter das Wort Gottes gestellt und hat gesagt, es steht geschrieben. Also das ist sehr einfach und wir wissen das auch. Mit dem Schwert des Geistes hat er gesiegt, der Jesus. Machen wir gleich fertig, letzte Seite. Wir sollen es auch so machen wie der Herr Jesus. Wir sollen dem Satan widerstehen. Also ich glaube, dass es falsch ist, so wie es in manchen christlichen Kreisen ist, dass man hinter jedem Problem irgendeinen Dämon vermutet und die ganze Zeit über Dämonen austreibt und ihnen einen Zirkus veranstaltet. Wahrscheinlich locht uns der Teufel dann eher aus. Ich denke, es ist gut, dass wir nüchtern sind und wachen und die Augen aufhalten, wo der Teufel am Werk ist. Und der Jakobus sagt es uns, seid Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Schau, obwohl er so mächtig ist, widersteht dem Teufel, also nicht nachgeben, dann flieht er von uns. Jesus hat die Prüfung überstanden und dann heißt es dort, und der Satan verließ ihn eine Zeit lang. Ich glaube, wenn wir versuchen überstehen, Widerstand leisten, dann flieht der Teufel, er kann uns nichts anhaben. Er wird wiederkommen, vielleicht an anderen Stelle es versuchen oder bei anderen Geschwistern es versuchen, aber wir brauchen uns hier nicht fürchten. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und eine wichtige Sache, letzter Vers, letzte Stelle, Epheser Kapitel 4. Ich glaube, das ist auch interessant, weil ich hatte das noch so im Kopf, das Wort beim drüber nachdenken, gebt dem Teufel keinen Raum, und dann nehme ich mir mal Konkordanz, wenn ich nicht weiß, wo das steht, gebt dem Teufel keinen Raum. Ich habe es gefunden in Epheser Kapitel 4, Vers 27, ganz ein kurzer Vers, und gebt nicht Raum dem Teufel. Und der Zusammenhang, der zeigt eigentlich, was bedeutet es, dem Teufel Raum zu geben. Da heißt es ganz einfach, legt die Lüge ab, redet die Wahrheit an jedem mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Jetzt überspringen wir das. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeitet und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut. Was bedeutet jetzt, dem Teufel keinen Raum zu geben? Nicht stehlen, nicht lügen, nicht zürnen, also einfach die uns allen bekannten Sünden zu meiden. Raum geben dem Teufel heißt immer das zu tun, was Satan tut. Wenn du das machst, was der Teufel tut, dann gibst du ihm Raum. Einflussbereich in deinem Leben und in der Gemeinde. Gib dem Teufel keinen Raum. Ich denke, es wäre eine wichtige Sache, dass wir den Herrn bitten, als Gemeinde, jetzt sofort, aber auch dann ihr zu Hause, dass er uns zeigt, wo hat der Teufel einen Fuß in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in meinem eigenen Leben. Und dass wir dann dieses traurige Kapitel beenden, dass wir Widerstand leisten, umkehren, uns neu aufmachen. Es ist ja ein bleibender, ewiger Schaden, der entsteht. Okay. Stimme auf, beten wir noch gemeinsam. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Du hast den Tod besiegt, hast ihm die Macht genommen. Und hast die Macht der Sünde gebrochen, hast den Feind besiegt. Und danke, danke, dass wir dich kennen dürfen als unseren persönlichen Retter, als das Lamm, das die Seinen führt und leitet. Und wir möchten auch dafür danken, Herr, dass der Teufel kein Recht mehr hat auf unser Leben. Wir sind ja versiegelt mit dem Geist Gottes bis zum Tag der Erlösung. Aber wir bitten dich, Herr, zeige uns, wo wir dem Feind Raum geben in unserem Leben, durch das, was wir tun, sehen, hören, denken. Mach uns das klar. Führe uns zur Buße. Wir wollen eine wasserdichte Gemeinde sein, die nicht die Kraft nicht an den Feind verloren geht, sondern für dich eingesetzt wird. Danke, Herr, für die klaren Worte aus der Schrift. Erinnere uns, Herr, an das, was wir gehört haben und führe uns zur Buße, da wo wir es nötig haben. Wir beten dich an, Herr, für deinen Sieg. Und wir rufen auch Halleluja. Amen. Amen.